Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Armut ist weiblich. Das ist nicht nur ein blöder Feministinnenspruch. Tatsache ist, dass 70% aller armen Menschen auf der Welt weiblich sind. Das liegt zum einen daran, dass ihnen oftmals der Zugang zu Bildung erschwert wird, dass ihre Arbeit schlechter bezahlt wird als die der Männer oder manchmal sogar gar nicht und dass zum anderen zu wenig Frauen politisch etwas zu sagen haben, um daran etwas zu ändern. Das ist ein weltweites Phänomen und gilt auch für Lateinamerika, dem Kontinent, wo ja der Begriff des Machos geprägt wurde und wo auch heute noch viele Männer alles dafür tun, um diesem Begriff gerecht zu werden. Und wo es aber auf der anderen Seite auch Frauen in die höchsten Staatsämter geschafft haben und der lateinamerikanische Macho sich wahrscheinlich verwundert die Augen reibt. Um diesen scheinbaren Gegensatz, die historischen Wurzeln und die Gegenwart geht es heute Morgen hier. Zwischen Machismo und Frauenpower, Frauen in Lateinamerika, das ist unser Thema heute hier in Weltweit. Ich bin Ina Rotscheid. Guten Morgen. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Um Frauen in Lateinamerika geht es heute Morgen hier, ich habe es erwähnt. Und eine, die kennen bestimmt auch hierzulande alle. Sie kümmerte sich um die Armen, sie kämpfte für die Arbeiter und sie stärkte die Frauenrechte. Die Rede ist von Maria Eva Duarte de Perón, besser bekannt als Evita. Nur insgesamt 6 Jahre bestimmte sie an der Seite ihres Mannes die politischen Geschicke Argentiniens mit, aber als sie 1952 starb, da riss ihr junger Tod das ganze Land in eine Identitätskrise. Das ist fast 60 Jahre her, doch die Mutter der Nation ist in Argentinien nach wie vor präsent. Anne Herberg war in der argentinischen Hauptstadt auf den Spuren Evitas unterwegs.
Es liegt eingequetscht zwischen zwei imposanten Marmorgruften in einer Seitengasse des Cementerio de Recoleta in Buenos Aires. Wären da nicht die wild fotografierende Touristengruppe, die frischen Blumen, das Grabmal Evitas würde kaum auffallen. Ich komme nicht aus Argentinien, aber diese Frau und ihre Bedeutung für die Argentinier faszinieren mich. Sie war eine einzigartige Frau, voller Mitgefühl für ihr Volk. Sie ließ uns teilhaben, gab uns einen Platz in der Gesellschaft. Seit er aus der Provinz Tucumán in die 1300 Kilometer entfernte Hauptstadt kam, pflegt der 65-jährige Friedhofsgärtner Juan Carlos Evitas Grab. Meine Eltern arbeiteten damals bei der Eisenbahn. Jede Weihnachten bekamen wir süßes Brot, Apfelwein und Spielzeug für mich geschickt. Als ich in die Schule kam, schrieben sie einen Brief und Evita schickte mir Bücher und mein erstes Paar feine Schuhe. Sie half mir wie allen, die in bescheidenen Verhältnissen lebten. Eva Duarte kam als eines von 5 unehelichen Kindern selbst aus ärmlichen Verhältnissen. Sie wurde Model, dann Schauspielerin, dann lernte sie Oberst Juan Domingo Perón kennen, lieben und heiratete ihn. Doch auch als Primera Dama, als Präsidentengattin vergaß sie ihre Wurzeln nie, half den Armen, den Schwachen, setzte sich für Arbeiter und Frauenrechte ein. Der Mythos lebt. Kein Ort Argentiniens, in dem ihre Wohltätigkeitsstiftung nichts gründete, keine Schule, Straße, kein Krankenhaus ihren Namen trägt.
Evita, 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 sí. Y nos secamos la lágrima de la emoción.
Der kleine Mann mit der großen Studienratsbrille springt in die Luft, reißt die Augen auf, wedelt mit den dünnen Ärmchen. So, sagt Altperonist Lorenzo Olarte, so sei das damals gewesen, während der Reden der Compañera Evita, der Mutter der Nation.
Si en esos tiempos éramos felices, íbamos a trabajar así.
Damals waren wir glücklich, hatten Arbeit, waren stolz und stark. Welcher Arbeiter kann denn heute noch seine Familie ernähren und auf eine Rente hoffen? Nach Evita ist alles schlechter geworden. Argentinien lebt in einer Dauerkrise. Zwar hat sich das Land vom Staatsbankrott vor 10 Jahren erholt, Doch an dauerhafte Stabilität traut sich keiner zu glauben. Die Inflation galoppiert, die Schere zwischen Arm und Reich klafft weiterhin kilometerweit auseinander. Da wird Evita und die sogenannte Politik der Gerechtigkeit Perons besonders gerne verklärt. Unterschlagen wird ihr oft schamloser Populismus und der sehr autokratisch-nationalistische Diskurs. Auch Pablo Vázquez, Historiker am Nationalen Evita-Institut, bleibt ihrem Erbe gegenüber zwiegespalten. Evita suchte immer die Konfrontation mit der Oligarchie, den Konservativen, der Kirche, deren Moralvorstellungen sie ohnehin entgegenstand. Und diese Spaltung, Oligarchie gegen Arbeiterklasse, Reich gegen Arm, die besteht im Grunde bis heute. Vázquez starrt aus dem Fenster. Im Innenhof des ehemaligen von Evita gegründeten Witwenheims befindet sich heute ein Restaurant. Das Mittagessen kostet hier mehr als der Wochenlohn jedes sechsten Argentiniers. Eva bleibt eine Ikone, eine Revolutionärin. Sie hat als erste und einzige den Mut gehabt, unsere Gesellschaft zu verändern und deswegen den Hass der traditionellen Eliten auf sich gezogen. Doch sie ließ keine Alternativen zu, keine Diskussion. Sie zeichnete alles in Schwarz und Weiß. Die Opposition jubelte, es lebe der Krebs, als Evita, nur 33 Jahre jung, ihrer Erkrankung erlag. Dem Gewerkschaftler Olarte schießen noch heute die Tränen in die Augen. Er hat Evita ein Denkmal errichtet, ein kleines Museum in der Zentrale der größten Arbeitergewerkschaft Argentiniens, der CGT. Olarte war dort, war dabei, als Evitas Leichnam 1952 in genau diesen Räumlichkeiten einbalsamiert wurde. Manche standen 20 Stunden an bei Regen und Kälte, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Alle Blumen im Land waren ausverkauft, alles, weil sie so voller Liebe war. Evitas fast als Heiligtum vergötterter Leichnam wurde, nach Perons Sturz durch die Militärs 1955, nach Italien entführt, blieb jahrelang verschollen. Jegliche Symbolik des Peronismus wurde lange Zeit auf Gefängnisstrafe verboten. Dies führte jedoch eher dazu, dass sich eine, wenn auch diffuse, peronistische Identität herausbildete und über Jahre hinweg verfestigte. Sich den Mächtigen zu widersetzen hat einen Preis. Sie bezahlte ihren Kampf für die Armen mit ihrem Leben. Doch dafür werden wir sie für immer in unseren Herzen behalten, erklärte die aktuelle Staatschefin Cristina Fernández de Kirchner, als sie ein 30 Meter hohes Evita-Wandbild in der Hauptstadt Buenos Aires einweihte, 2011, kurz vor der letzten Präsidentenwahl, bei der Kirchner mit über 50% der Stimmen wiedergewählt wurde. Auch sie ist Peronistin, sieht sich in der Tradition der von Evita und Juan Domingo Perón begründeten politischen Bewegung. Und auch wenn sie eine Parallele zur Ikone Evita offiziell stets von sich wies, so ist der Vergleich doch präsent. Genauso wie Cristina Fernández de Kirchner sich als Kämpferin für die Rechte des einfachen Volkes präsentiert, auf Konfrontation mit den alteingesessenen Wirtschaftseliten des Landes geht, so kreidet ihr die Opposition die negativen Seiten der spirituellen Führerin Eva Perón an. Der Mythos Evita ist, auch heute noch, lebendiger und umstrittener denn je.
Anne Herberg war das über den Mythos Evita, der nach wie vor lebt in Argentinien. Spätestens seit dem Film mit Salma Hayek kennt man sie auch hier in Deutschland. Die Malerin mit den großen, dunklen Augen, dem durchdringenden, traurigen Blick und den markanten Augenbrauen. Die Rede ist von der mexikanischen Malerin Frida Kahlo. 1954 gestorben, hatte sie ein bewegtes Leben. Als junges Mädchen hatte sie einen schlimmen Busunfall, bei dem sie von einer Stahlstange durchbohrt wurde. Die Folgen waren eine lebenslange Behinderung, Schmerzen und ein Korsett. Sie war verheiratet mit dem bekannten mexikanischen Maler Diego Rivera, der zahlreiche Affären hatte, während sie selbst unter anderem die Geliebte des russischen Revolutionärs Leo Trotzki war. Das alles, dieses ganze bewegte Leben, verarbeitete sie in ihren Bildern, mit denen sie zur bekanntesten Malerin Mexikos, wenn nicht sogar Lateinamerikas, wurde. Stefanie Hoppe ist Referentin beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Sie hat lange in Mexiko gelebt und sich deswegen natürlich auch viel mit Frida Kahlo beschäftigt. Ich grüße Sie, Frau Hoppe, hallo.
Ja, guten Tag, Frau Rotschert.
Die Bilder von Frida Kahlo verarbeiten ja sozusagen ihr Leben und vor allen Dingen auch ihr Leiden. Sie war ja ihr ganzes Leben lang gehandicapt durch ihre Behinderung. Und deswegen sind ihre Bilder oft ein bisschen beklemmend, bedrückend oder auch verstörend. Was gefällt Ihnen an den Bildern von Frida Kahlo?
Frida Kahlos Bilder, entweder sie faszinieren oder sie stoßen ab. Das ist schon mal ganz spannend. Sie lassen einen nicht objektiv unbeteiligt. Sie sagten ja selber schon in der Anmoderation, sie ist eine Frau, die viel gelitten hat. Das wird deutlich in ihren Bildern. Sie hat natürlich ihr Leben, ihre Krankheit, die Untreue ihres Mannes in den Bildern verarbeitet. Einerseits viel Schmerz, aber auch andererseits sehr viel mexikanische Lebensfreude, Lebensgefühl. Und ich glaube, die Menschen, die ihre Bilder sehen, sind einfach fasziniert von dieser Mischung aus Schmerz, aber auch aus Lebensmut, Lebenskraft und Leben wollen.
Das eine ist die Künstlerin Frida Kahlo. Was fasziniert Sie an der Frau Frida Kahlos?
Ja, Frida Kahlo ist ein Gesamtkunstwerk. Heute würde man sagen, eigentlich so wie Madonna, so eine Pop-Ikone. Sie hat sich selbst inszeniert. Sie brauchte Stunden, um sich morgens herzurichten. Sie hat sich ja als erste Künstlerin auch in Lateinamerika indianisch gekleidet. Frida Kahlo ist eigentlich der Prototyp dessen, was wir heute Mexicanidad nennen. Also sie hat diesen mexikanischen Lebensstil verkörpert. Sie hat eben auch das Indianische salonfähig gemacht. Sie hat der indianischen Bevölkerung ihr Gesicht, ihre Würde gegeben. Und ich glaube, das wird auch oft verkannt, was sie eben für die ja unterdrückte indigene Bevölkerung in der Zeit gemacht hat. Also sie war ein Kunstwerk an sich, aber sie war auch eine sehr kluge Frau. Das geht leider Gottes oft etwas unter in ihrer Wahrnehmung. Sie konnte Deutsch sprechen, natürlich perfekt Spanisch, aber auch Englisch. Sie kam aus einem sehr kultivierten, gut bürgerlichen Haushalt. Sie war sehr belesen. Sie hat sich als Kind, vor allem auch in der Zeit der Krankheit, als junge Frau durch die gesamte Bibliothek ihres Vaters durchgelesen. Und sie war eine politische Frau, auch gerade im Zusammenhang mit ihrem Mann Diego Rivera. Beide waren ja Kommunisten. Sie hat sich also auch politisch sehr stark eingesetzt.
Viel weiß man über Frida Kahlo, über die Künstlerin, über die Frau mit ihrem Leben und ihrem Leiden und ihrem Mann. Was war sie als politische Frau? Also welche politischen Ideale verfolgt sie?
Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Frida Kahlo lässt sich einfach in keine Schublade stecken. Das macht ihr vielleicht auch ihre Faszination aus. Sie ist nicht richtig Surrealistin, sie ist nicht Feministin, sie ist auch politisch. Zum Beispiel sie und ihr Mann haben ja politische Flüchtlinge, auch damals im Spanischen Bürgerkrieg auch mit aufgenommen. Sie haben schon das Verhältnis zu Leo Trotzki erwähnt. Das heißt, sie hat sich aktiv für verfolgte Menschen eingesetzt. Das ist wirklich etwas, was damals auch nicht ungefährlich war in der Zeit. Also insofern eine politische Frau. Sie war ja auch Mitglied der Kommunistischen Partei, allerdings natürlich immer im Zusammenhang mit ihrem Mann, trat dann auch wieder aus. Damals in der Zeit war sie sicherlich schockierend, auch für mexikanische Verhältnisse, eine Vordenkerin, sehr ungewöhnlich, auch irgendwo bohemien natürlich, aber eben mit diesem ganz starken Impetus, indianische Volkskultur, mexikanische Kultur als, ich sag mal, salonfähig zu machen. Heute würden wir sie sehr stark unter diesem Aspekt der ja sich emanzipierenden Frau, der Vordenkerin, der Frau mit dem selbstbestimmten Leben sehen. Und ich glaube, für viele Menschen auch gerade als ein Vorbild, wie man auch in sehr schwierigen Situationen, also des Schmerzens und des Leidens, trotzdem noch eine sehr starke Lebens- und Willenskraft haben. Ich glaube, das ist das, was viele Menschen heute einfach auch an Frida Kahlo anspricht.
Über das Werk und die Faszination der mexikanischen Malerin Frida Kahlo war das Stefanie Hoppe, Referentin von Adveniat. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Um Frauen in Lateinamerika geht es heute Morgen hier. Evita und Frida Kahlo, die haben wir heute schon vorgestellt. Es gibt aber noch viele andere bekannte Frauen in Lateinamerika, zum Beispiel die Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú oder die Mütter der Plaza de Mayo. die in Argentinien bis heute an die Verbrechen während der Militärdiktatur und ihre verschwundenen Kinder erinnern. Und das ist eigentlich ziemlich erstaunlich, dass es gerade auf dem Kontinent der Machos so viele politisch engagierte Frauen gibt, die internationale Berühmtheit erlangt haben. Dieser Frage geht auch die Historikerin Barbara Potthast nach. Sie ist Autorin des Buches Von Müttern und Machos, eine Geschichte der Frauen Lateinamerikas. Sie lehrt an der Uni Köln lateinamerikanische Geschichte und ich habe sie dort getroffen und mit ihr über die Rolle der Frauen in Lateinamerika gesprochen. Frau Potthast, dass Frauen benachteiligt sind, dass sie weniger Geld verdienen, dass sie häufiger Opfer von Gewalt sind, das ist ja ein weltweites Phänomen. Was ist das Spezifische an der Frauenrolle in Lateinamerika?
Ich würde sagen, dass im Vergleich, also vor allen Dingen zu westeuropäischen Gesellschaften, die Geschlechterrollen noch sehr viel akzentuierter sind. Also sozusagen, was als weiblich und was als männlich gilt, ist noch sehr stark sozusagen entsprechend traditioneller Linien verteilt, was für die Frauen in mancher Hinsicht ein Nachteil ist, was die Frauen aber zum Teil dann auch wieder sozusagen für sich genutzt haben zu einem Vorteil.
Inwiefern?
Indem sie darauf aufmerksam gemacht haben, dass sozusagen das, was als typisch weibliche Eigenschaften gilt und auch Mutterschaft ganz zentrale Elemente der Gesellschaft sind und dass man deswegen auch genau Frauen und Mütter stützen muss und dass sie eine wichtige Stimme in der Gesellschaft haben.
Schauen wir mal auf die Männer. Der Begriff des Machismo, seine sprachlichen Wurzeln liegen im Spanischen. Heißt das auch, dass das Phänomen des Machismo aus dem spanischsprachigen Kulturkreis kommt?
Ich würde Machismo definieren als ein übersteigertes männliches Ehrgefühl, was darauf basiert, dass man sich dem anderen Geschlecht, Frauen, aber auch anderen Männern, also vor allen Dingen natürlich dann auch homosexuellen Männern gegenüber überlegen fühlt und dieses in aggressiver Weise auslebt. Das Phänomen gibt es leider in vielen Gesellschaften. Ich kann nicht genau sagen, warum es sich speziell das spanisch-portugiesische Wort Macho und Machismo durchgesetzt hat. Vielleicht auch, weil es sich eben hier sozusagen zum Teil in Verbindung sogar mit vorspanischen Kulturen doch sehr stark ausgeprägt hat. Dieses Phänomen des Machismo ist in vieler Hinsicht vielleicht einfach das Zerrbild einer traditionellen Ehrvorstellung des Mannes, der für seine Familie zu sorgen hat, sie aber dabei natürlich auch zu kontrollieren hat. Und dieses sozusagen Dominanz des Mannes über seine Familie, die aber durchaus zunächst mal sozusagen auch positiv gemeint war, nämlich im Sinne, er muss sich kümmern, er muss sie versorgen, er muss für sie einstehen, die ist sozusagen in bestimmten Situationen verzerrt worden in eine Dominanz, die eben nicht mehr fürsorglich ist, sondern eben aggressiv und autoritär. Was dann sicherlich noch eine wichtige Rolle gespielt hat, ist die Conquista. Während der spanischen Eroberung sind Frauen eben auch, wie das häufig leider in kriegerischen Auseinandersetzungen ist, Teil der Beute in Anführungsstrichen. Aber natürlich auch sexuelle Gewalt im Krieg wird auch immer eingesetzt, um sozusagen dem Gegner zu zeigen, ich bin dir überlegen. Und das ist bei den Spaniern auch passiert und hat natürlich dann durch die lange Conquista und die Kolonialherrschaft dazu geführt, dass sich diese Art der männlichen Dominanz stärker durchgesetzt hat und sozusagen Frauen eben immer stärker abgewertet wurden. Also ich würde da eine Kombination eben auch aus traditionellen Ehrvorstellungen verbunden eben mit der kolonialen Situation und der Gewaltherrschaft sehen.
Und welchen Anteil hat die starke Präsenz der katholischen Kirche daran?
Die katholische Kirche vertritt ja auch in vieler Hinsicht ein sehr polarisiertes Geschlechterbild. Die Marienverehrung ist in Lateinamerika sehr, sehr stark. Und die katholische Kirche hat eigentlich dazu beigetragen, sagen dieses Bild der Frau als Mutter, auch der Frau als asexuelles Wesen, sehr stark zu vertreten. Und dazu geführt, dass eben auch sozusagen Frauen in einem sehr engen Verhaltenskodex unterworfen wurden.
Trotz dieser Unterdrückung hat es immer wieder berühmte und starke Frauen in der Geschichte Lateinamerikas gegeben. Beispiele sind Evita Perón, Rigoberta Menchú aus Guatemala oder zum Beispiel die Mütter von der Plaza de Mayo. Das sind ja alles starke Frauen, die auch wirklich internationale Berühmtheit erlangt haben, mit denen sie sich auch in ihrem Buch beschäftigt haben von Müttern und Machos. Welche von den Figuren fasziniert Sie persönlich am meisten?
Vielleicht würde ich es umgekehrt sagen. Was mich fasziniert ist, wie einige dieser Frauen aus ihrer eben zum Teil eigentlich unterprivilegierten Situation auch unheimliche Stärke ziehen. Und wie sie in vieler Hinsicht zum Beispiel durch die Tatsache, dass sie als Mütter für die Kinder, für die Familie verantwortlich sind, dann in die Öffentlichkeit treten und daraus eben auch eine ungeheure Kraft und moralische Autorität ziehen.
Können Sie dafür mal ein Beispiel nennen?
Ja, Sie haben die Mütter von der Plaza de Mayo als vielleicht schlagendstes Beispiel, die sich nicht umsonst Mütter nennen und die zunächst ja auch gar nicht sozusagen sehr politisiert waren, sondern denen es wirklich darum ging, ihre Familien zusammenzuhalten, ihre Kinder zu suchen und die auch gesagt haben, als Mütter haben wir jetzt sozusagen die Pflicht zu sehen, was mit unseren Kindern ist. Mhm. Und dadurch auch eine moralische Autorität hatten, die überparteilich war. Und das kann man für viele andere Frauen auch sehen. Auch Evita hat sich sozusagen als Mutter der Nation verstanden. Wir haben viele Frauen in Lateinamerika in bestimmten Bereichen, die sehr engagiert sind, auch sehr hohe Positionen haben, gerade im Gesundheits-, Erziehungsbereich, die eben es verstanden haben, sozusagen aus diesem polarisierten Rollenbild eben auch, ich will nicht sagen, Vorteile zu ziehen, aber Kraft und Autorität sozusagen abzuleiten. Und das fasziniert mich.
Und über die großen Frauen der Gegenwart in Lateinamerika sprechen wir gleich im Interview die Historikerin Professor Barbara Potthast von der Uni Köln. Frauen werden in Lateinamerika auch heute noch diskriminiert. Gewalt gegen Frauen, Frauenmorde und sexuelle Übergriffe sind weit verbreitet. Bildungsmöglichkeiten für Frauen sind eingeschränkt. Sie verdienen für die gleiche Arbeit häufig deutlich weniger als Männer. Trotzdem gibt es eine vielfältige und aktive Frauenbewegung in Lateinamerika. Und auch Frauen im ländlichen Raum sind in den letzten Jahren verstärkt auf die politische Bühne getreten. Barbara Potthast ist Professorin für lateinamerikanische Geschichte an der Uni Köln. Ich habe sie dort getroffen und gefragt, wann denn eigentlich so etwas wie ein gesellschaftlicher Wandel zugunsten der Frauen in Lateinamerika eingesetzt hat.
Ich denke, der Wandel beginnt am Ende der Kolonialzeit. Als Frauen zunächst mal, Frauen der von natürlich der oberen Schichten, Bildung für sich fordern. Und zwar Bildung sozusagen als ihr Recht als Frauen. Nicht als Mütter, die dann die Kinder besser erziehen können, sondern als sozusagen Bildung als ein Menschenrecht. Und darüber hat sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts auch ein Gleichheitsdenken entwickelt, ein Einfordern von mehr Rechten innerhalb der Familie, innerhalb der Öffentlichkeit, innerhalb der Politik. So richtig gedreht hat sich der Wind, würde ich sagen, um die Jahrhundertwende, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann kam noch mal eine ganz wichtige Phase in den 70er und 80er Jahren nach der ersten Weltfrauenkonferenz.
Diese letzte Phase verläuft parallel zu dem, was wir hier aus Deutschland kennen, diese Phase der Emanzipation. Kann man die in Lateinamerika mit der deutschen Emanzipation vergleichen?
Nein, es gibt eine zeitliche Parallele. Es gibt sicherlich auch Beeinflussungen, eben gerade zum Beispiel über die Weltfrauenkonferenzen. Auch haben die Lateinamerikanerinnen sicherlich sehr stark davon profitiert, dass Frauenanliegen sozusagen in der ersten Welt inzwischen auch ernst genommen wurden. Aber die Probleme und die Themen in Lateinamerika sind andere. Also einmal haben sie eben, wie ich schon sagte, in Lateinamerika nicht so sehr das Setzen auf Gleichheit, sondern auch nicht nur, aber auch sozusagen die Betonung der Differenz und daraus sozusagen Ableitung politischer Rechte. Aber sie haben natürlich in Lateinamerika noch ganz andere Probleme. Also Probleme der Armut, Probleme der ethnischen Differenzen, die wir hier in Deutschland bis vor wenigen Jahren ja eigentlich nicht hatten.
Mittlerweile haben es Frauen selbst in die höchsten Staatsämter geschafft. Zum Beispiel Cristina Kirchner in Argentinien oder Dilma Rousseff in Brasilien oder auch vormals in Chile, Frau Bachelet. Sind das Einzelfälle oder kann man tatsächlich von einer breiteren Entwicklung sprechen? Und das sind sozusagen die Leuchttürme, aber es gibt eine ganze Masse von Frauen, die eben jetzt in Machtpositionen streben und sich emanzipiert haben.
Das sind keine Einzelfälle. Also inzwischen hat sich sehr viel getan in Lateinamerika in puncto öffentlicher und politischer Rolle der Frauen. Natürlich regional ein bisschen unterschiedlich, aber in sehr vielen Ländern haben sie eben inzwischen Frauen an der Spitze als Präsidentinnen, aber zum Beispiel auch als Verteidigungsministerinnen. Sie hatten die erste Bürgermeisterin einer Millionenstadt in Lateinamerika. In Deutschland gibt es, glaube ich, immer noch keine. In manchen lateinamerikanischen Parlamenten sitzen mehr Frauen als im Deutschen Bundestag. Es gibt zum Beispiel auch in vielen Ländern inzwischen Quoten, Frauenquoten. Aber was ich auch sehr wichtig finde, sind noch sehr viele Frauen in sozialen Bewegungen, die sozusagen keine offiziellen politischen Ämter haben, aber durchaus auch Einfluss nehmen. Ich denke nicht, dass das Einzelfälle sind.
Sie haben gerade schon die Frauenquote angesprochen, die in vielen lateinamerikanischen Staaten durchaus gang und gäbe ist, während hier in Deutschland die Diskussion immer mal wieder hochkocht und dann sprechen sich einige dafür aus und aber auch relativ viele dagegen. Kann man eigentlich sagen, die Lateinamerikaner sind da schon weiter?
Ja, kann man sagen. Also wenn man für die Frauenquoten eintritt, dann kann man sagen, in Lateinamerika sieht man, dass sie etwas bewirken. Sie werden nicht überall eingehalten, aber sie verändern das Bewusstsein und sie haben eben in Staaten wie Argentinien zum Beispiel dazu geführt, dass Frauen tatsächlich sehr viel stärker in der Politik vertreten sind.
Was bewirkt das eigentlich? Machen Frauen eine andere Politik?
Das ist sehr unterschiedlich. Viele Frauen in der Politik, wie zum Beispiel jetzt Dilma Rousseff, gelten als zielstrebig, aber auch als weniger parteiisch, als effizient und sind aufgrund dieser Fähigkeiten an die Macht gekommen. Ich glaube, Gleiches hat man von Michelle Bachelet gesagt. Also ich glaube, die Frauen, die tatsächlich ganz oben an die Spitze kommen, haben schon einen anderen Stil als die meisten Männer, auch ihrer Partei. Was aber nicht heißt, dass alle Frauen nun wirklich die besseren Politikerinnen sind und gefeit sind vor Korruption und Machtmissbrauch und Ähnlichem.
Und welche Folgen hat das, wenn immer mehr Frauen wie selbstverständlich studieren, arbeiten, in Machtpositionen streben? Welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat das?
Ich denke, dass das natürlich auch zurückwirkt in die Gesellschaft allgemein und eben dazu führt, dass dieses von mir eingangs geschilderte sehr traditionelle Frauenbild und diese Polarisierung der Geschlechterrollen inzwischen auch in Lateinamerika sehr stark aufgeweicht wurde und dass inzwischen auch partnerschaftliche Ehen und Beziehungen eigentlich gang und gäbe sind. Und diese Frauen haben natürlich Vorbildfunktion, die dann wieder dazu führt, dass andere Frauen sich auch mehr zutrauen.
Und wie reagiert der lateinamerikanische Macho darauf? Ist er beunruhigt?
Einige sind natürlich beunruhigt. Bei vielen hat es aber auch durchaus einen Denkprozess ausgelöst und sozusagen auch die Männlichkeitsbilder haben sich ja verändert in Lateinamerika. Das gilt vor allen Dingen allerdings eben für gebildete Männer und Schichten. In den Unterschichten führt es häufig dann doch zu einer Verunsicherung eben der Männer, die auf diese Art und Weise sozusagen in ihrem Rollenbild verunsichert sind und aufgrund zum Beispiel mangelnder Bildung, mangelnder Arbeitsplätze dem auch nichts entgegensetzen.
Der Wandel des Frauenbildes in Lateinamerika. Im Gespräch war das Barbara Potthast, Professorin für lateinamerikanische Geschichte an der Uni Köln. Und sie hat das Buch geschrieben von Müttern und Machos, eine Geschichte der Frauen Lateinamerikas. Das Buch ist im Peter Hammer Verlag erschienen und kostet 17,90 Euro. Um Frauen in Lateinamerika geht es heute Morgen hier und da schauen wir jetzt nach Kolumbien, ein Land, wo seit über 40 Jahren ein bewaffneter Konflikt herrscht. Wer hier gegen wen kämpft, das ist schon lange nicht mehr klar. Es gibt eine marxistische Guerilla, es gibt rechtsgerichtete Paramilitärs, es gibt die Drogenmafia, es gibt aber auch einen Staat, der mit unnachgiebiger Härte gegen die Menschen vorgeht. Opfer ist, wie in fast jedem Konflikt, vor allem die Zivilbevölkerung. 50.000 Menschen, so schätzen Menschenrechtsorganisationen, die sind allein in diesem Krieg in Kolumbien verschwunden. Verschwinden, das bedeutet gewaltsam beseitigt, ohne dass man je wieder von ihnen gehört hätte. Und einer der ersten Verschwundenen in Kolumbien war Luis Fernando Lalinde aus Medellin. Und seine Mutter Fabiola Lalinde, die kämpft bis heute dafür, dass solche Verbrechen in Kolumbien nicht mehr ungesühnt bleiben. Anne Herberg hat die Frau besucht.
Ich bin in der Kaffeezone in Kolumbien geboren. Dort gibt es viele Siriri. Das ist ein ganz kleiner Vogel, aber er verfolgt die großen Raubvögel. Und mein Vater nannte mich Siriri, weil ich immer so hartnäckig war. Die Suche nach Luis Fernando ist deswegen zu meiner Operation Siriri geworden. Ein kleiner Vogel ist die 70-jährige Fabiola Lalinde schon lange nicht mehr. In den letzten 25 Jahren ist sie zu einer der wichtigsten Friedenskämpferinnen ihres Landes geworden. Das machte sie für den Staat so gefährlich, dass er sie zwischenzeitlich als dicken Fisch im Drogenhandel verhaften und ins Gefängnis stecken ließ. Dort sah ich plötzlich ein Foto von mir im Fernsehen. Es hieß, ich sei Mitglied des Kartells von Pablo Escobar und würde in meinem Haus hochwertiges Kokain herstellen. Ich? Mir könnten sie Mehl als Koks verkaufen. Was mich am meisten ärgerte, war, dass sie wohl dachten, ich sei blöd. Fabiola Lalinde ist weder Terroristin noch Mafiosi. Sie ist in erster Linie Mutter. Sie fordert Gerechtigkeit für den Mord an ihrem Sohn Luis Fernando, der am 18. November 1984 vom kolumbianischen Militär ermordet wurde. Sein Leichnam verschwand daraufhin spurlos. Luis Fernando war ein intelligenter und ein guter Junge. Er setzte sich sehr für die Rechte der Armen in den Elendsvierteln ein und trat deswegen in die marxistische Jugendbewegung ein. Doch er war mehr Christ als Marxist, Anhänger der Befreiungstheologie. Einmal sagte er mir: Mama, wenn Jesus nach Marx geboren wäre, dann hätte ihn die katholische Kirche später sicherlich als Marxisten verfolgt. Seit den 60er Jahren herrscht in Kolumbien ein Bürgerkrieg. Doch nicht alle, die sich für eine gerechtere Verteilung des Reichtums einsetzten, schlossen sich der marxistischen Guerilla an. Unter Generalverdacht standen sie, wie überall in Lateinamerika, trotzdem. Der 26-jährige Luis Fernando lehnte jede Gewalt ab. Mehr noch, er engagierte sich in den ersten Friedensverhandlungen, die der damalige Präsident Belisario Betancourt ab 1982 mit den wichtigsten Guerillagruppen des Landes eingeleitet hatte. Doch am 18. November 1984 kehrt Luis Fernando nicht von einem internationalen Friedenscamp zurück. Ich habe damals noch nichts Schlimmeres vermutet, auch wenn es Gerüchte gab, dass es nahe des Camps zu Kampfhandlungen gekommen war, dass Menschen einfach verschwinden. Das hatte man aus Argentinien oder aus Chile gehört. Aber nach ein paar Tagen wurde ich misstrauisch. Ich hatte Albträume und begann, mich zu sorgen. Hier beginnt Fabiola Lalindes Operación Siriri, die zeigt, in Kolumbien brauchte es damals keine Militärdiktatur, um ähnlich grausame Verbrechen wie in Argentinien oder Chile zu begehen. Mit Hilfe zweier Menschenrechtsanwälte bekommt Fabiola Lalinde heraus, dass ihr Sohn einem Verwundeten geholfen hatte. Daraufhin wurde er von Militärs gefoltert und schließlich verschleppt. Doch der Festgenommene taucht in keiner Akte auf. Dass sein Fall heute trotzdem 2500 Seiten, 23 Kilo Aktenpapier füllt, ist Fabiola Lalindes Verdienst.
Anne Herberg war das über die Friedensaktivistin Fabiola Lalinde aus Kolumbien und wie sie den Kampf mit dem kolumbianischen Staat aufnahm und wie gefährlich das am Ende auch für sie selber wurde, das hören Sie gleich im zweiten Teil unserer Reportage. Im ersten Teil unserer Reportage, da haben wir soeben die engagierte Dame Fabiola Lalinde vorgestellt, die in Kolumbien gegen das Verschwindenlassen kämpft. Von den sogenannten Desaparecidos, den Verschwundenen, gibt es in Lateinamerika Zehntausende, die Opfer der Militärdiktaturen wurden und deren Schicksal bis heute ungeklärt ist. Auch in Kolumbien fehlt von rund 50.000 Menschen bis heute jede Spur. Und einer von ihnen war Luis Fernando, der Sohn von Fabiola Lalinde. Und darum nahm diese tapfere Frau den Kampf gegen das sogenannte Verschwindenlassen auf und vor allen Dingen gegen die Straffreiheit und legte sich dafür auch mit dem Staat an.
Das habe ich bei meiner Arbeit als Sekretärin im Supermarkt gelernt. Lass dir jeden Schritt quittieren, sammle alle Beweise, sonst glaubt dir niemand. Und ich war ganz allein gegen den kolumbianischen Staat. Der versuchte alles, um mich einzuschüchtern. Schritt für Schritt nähert sich Fabiola der Wahrheit und gerät in ein gefährliches Verwirrspiel der Militärs. 8 Jahre leugnen die jede Verantwortung ab, widersprechen sich selbst, lassen Beweise und Akten verschwinden. Fabiola Lalinde wird Mitbegründerin der lokalen Medellin-Sektion von ASFADES, der heute wichtigsten Organisation Angehöriger von Opfern von Staatsverbrechen in Kolumbien. Sie zieht vor die Organisation amerikanischer Staaten, die Kolumbien daraufhin erstmals in dessen Geschichte für ein Menschenrechtsverbrechen verantwortet. Daraufhin findet das Militär 2 Kilo Kokain in Fabiolas Haus. Warum sie das gemacht haben? Wäre ich Terroristin oder Drogenhändlerin gewesen, hätte die Organisation amerikanischer Staaten ihre Resolution zurückziehen müssen. Doch die Resolution bleibt und der Staat muss handeln. Plötzlich gibt es doch Hinweise auf ein anonymes Grab. Eine Exhumierung wird angeordnet. Man findet Knochen. Der Schädel aber war abgetrennt worden, separat, bergaufwärts versteckt. Vorderzähne, Knochenverknorpelungen, Fingerkuppen fehlten. Alles, was der Forensik dienlich dafür sein könnte, die sterblichen Überreste zu identifizieren. Doch mittlerweile hat Fabiola Lalinde internationale Unterstützung gewonnen. Darunter Dr. Clyde Snow, Ein US-amerikanischer Anthropologe, der schon den argentinischen Müttern des Plaza de Mayo bei ihrer Suche nach Verschwundenen geholfen hatte. Vier Jahre, so lange dauerte die Identifizierung. Die erste Untersuchung durch staatliche Behörden bezeugte, die Reste gehörten nicht zu meinem Sohn. Gemeinsam mit Dr. Snow reiste ich in die USA, um eine DNS-Probe zu machen. Und die bewies eindeutig, es war Luis Fernando, auch wenn das mit allen Mitteln zu verschleiern versucht wurde. Der Beweis geht auf dem Postweg verloren. Der zuständige Militäranwalt geht in den Ruhestand. Fabiola Lalinde startet eine Medienkampagne. Ich bin vielleicht doch ein seltsamer Vogel. Meine Schwester bekam durch den Kummer Krebs und starb. Beide Menschenrechtsanwälte, die mich unterstützten, wurden ermordet. Aber mir gibt die Wut Kraft. Ich habe weitergemacht. Am 16. November 1996, 4.428 Tage nach dem Verbrechen, erhält Fabiola Lalinde schließlich einen Pappkarton mit den Knochen ihres Sohnes. Das kann man nicht mit Worten beschreiben. Diese Suche hat mein ganzes Leben verändert. Aber der Kampf ist nicht zu Ende, denn verurteilt wurde bisher noch niemand. Und die Verbrechen gehen weiter, das zeigt der Fall der sogenannten falschen Positiven. Wir brauchen Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen. Ich bin es Luis Fernando schuldig, andere Opfer von Verbrechen bei ihrem Kampf zu unterstützen. Falsche Positive. Mehr als 2000 unschuldige Zivilisten ließ das kolumbianische Militär zwischen 2005 und 2007 ermorden und als gefallene Guerilleros ausgeben. Die juristische Aufarbeitung geht nur langsam voran. Genauso wie die Aufklärung der geschätzt 50.000 anderen Fälle verschwundener Personen im kolumbianischen Bürgerkrieg, der mittlerweile mehr als ein halbes Jahrhundert andauert. Zwischen rechtsgerichteten Todesschwadronen, den sogenannten Paramilitärs, der Guerilla, aber eben auch dem Staat selbst.
Anne Herberg war das über die kolumbianische Friedensaktivistin Fabiola Lalinde. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Um Frauen in Lateinamerika geht es heute Morgen hier. Ja, und die Latinas, die sind rassig, die sind heißblütig und gehorsam. So glaubt das zumindest die Männerwelt von Buenos Aires bis Vancouver, von Havanna bis Tokio. Aber das ist nur die eine Seite. Frauen in Lateinamerika, die sind auch weitaus stärker von Armut betroffen als Männer. Ihre Bildungsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Sie verdienen für die gleiche Arbeit häufig bis zu 60% weniger als Männer. Und zugleich sind sie vielfach alleinige Familienernährerinnen. Magdalena Holztrattner ist Referentin bei Adveniat. Guten Tag, Frau Holztrattner.
Grüß Gott, Frau Rothscheid.
Frau Holztrattner, es gibt den Begriff der Feminisierung von Armut. Das heißt, 70% der armen Menschen auf der Welt sind Frauen. Ähnlich sind die Verhältnisse auch in Lateinamerika. Warum ist das so? Warum sind Frauen überdurchschnittlich oft von Armut betroffen?
2/3 der ganzen Arbeit auf der ganzen Welt wird von Frauen getätigt, wobei dieselbe Gruppe der Bevölkerung nur 1% des weltweiten Vermögens hat. Warum ist das so? Das hat verschiedene Gründe. Ein wichtiger, denke ich, ist das soziopolitische Denken der Menschen weltweit, wo wir Frauen im normalen Denken nicht als Hauptperson vorkommen, sondern eben als die zweite. Und zwar diese Asymmetrie, dass normalerweise das Männliche das Erste, das Vorrangige, vielleicht auch, wenn man werten will, das Bessere ist und eben das Weibliche weniger wert ist. Das ist eben eine sozialpolitische, ideologische Geschichte, die wir mit uns tragen, die haben wir in Europa ganz stark, die ist auch eben religiös mit einem stark dominierenden männlichen Gottesbild, hängt das zusammen. Und das hat auch eben Konsequenzen in der Wirtschaft. Wenn eben, wie Sie sagen, Frauen weltweit 60% weniger verdienen als Männer, dann hat das damit zu tun, dass die Arbeit der Frauen objektiv gesehen weniger wert ist, also oder als weniger wertvoll betrachtet wird. Zum Beispiel ein klassisches Beispiel ist, wenn Hausfrauen, Mütter gefragt werden, und was arbeitest du? Ist eine klassische Antwort, oh, ich arbeite nichts, ich bin zu Hause bei den Kindern.
Das heißt, die Arbeit ist nicht objektiv weniger wert, sondern sie wird von der Gesellschaft als solche abgewertet.
Haben Sie recht, genau. Also sie wird nicht wertgeschätzt im monetären Sinn. Also auch nach wie vor sind Frauen, die Kinder erziehen, also die nicht erwerbstätig sind, sondern die zu Hause sind und im privaten Zusammenhang Kinder erziehen, sind nach wie vor von der Altersarmut stark betroffen.
Das ist eine Problematik, die haben wir hier in Deutschland durchaus noch. Wie ist sie in Lateinamerika?
In Lateinamerika ist sie noch verschärfter, zumal die ausgleichenden Sozialgesetzgebungen weniger vorhanden sind. Es gibt in letzter Zeit Versuche von verschiedenen Regierungen, zum Beispiel in Brasilien, in El Salvador, auch in Mexiko, wo ganz gezielt Frauen mit Kindern finanziell unterstützt werden, auch in Bezug auf Gesundheitsvorsorge, in Bezug auf die Möglichkeit, dass die Kinder in Schulen gehen können und dann auch Mädchen aufgrund einer besseren Schulbildung bessere Arbeiten leisten können. Und trotzdem ist auch in Lateinamerika nach wie vor ganz klar, Kindererziehung ist Frauensache und Geld verdienen ist Männersache, ist normalerweise noch ganz klassisch so. Und deswegen sind auch Frauen mit Kindern oft stärker von der Armut betroffen, von der wirtschaftlichen Armut oder auch Armut im Sinn von weniger politischer Partizipation, weil die Stimme der Frau nach wie vor in Lateinamerika weniger gilt als die Stimme des Mannes.
Welchen Anteil nimmt denn die Frauenförderung bei den Programmen von Adveniat ein?
Auf indirekter Ebene ist Frauenförderung in der Arbeit von Adveniat fast überall vorhanden. Also ich denke jetzt zum Beispiel, wenn wir eine Schulung von Katecheten, Katechetinnen finanzieren, dann sind das zu einem ganz großen Teil Frauen, die geschult werden, die dann eben aufgrund einer besseren, verstärkten Fähigkeit andere Jugendliche, Kinder, Frauen, Männer wieder weiterbilden. In der Gesundheitspastoral, wenn wir daran denken an alternative Gesundheit, also Naturheilmittel, dass die weitergegeben werden, dann sind das fast immer und hauptsächlich Frauen. Auch zum Beispiel finanziert Adveniat immer wieder die Arbeit von Ordensschwestern, die eben aufgrund ihrer Tätigkeit kein oder nur sehr geringes Einkommen erwirtschaften können, weil sie eben mit den Ärmsten und bei den Ärmsten tätig sind. Und da springt Adveniat ein und hilft, dass eben die Ordensschwestern den Lebensunterhalt gesichert haben. Menschenrechtsarbeit ist immer auch eine Arbeit für Frauen. Frauen sind unter den Verfolgten, unter den Benachteiligten hauptsächlich die noch Schwächeren. Und da wiederum setzt die Arbeit bei Adveniat ein. Bei der Würde der Menschen, bei der Würde der Frauen, vom Evangelium her zu sagen, du bist eine geliebte Tochter Gottes, du bist was wert, du bist wichtig. Dein Selbstbewusstsein, du darfst an dich glauben, auch wenn du erniedrigt worden bist, auch wenn du es schwer hast in der Gesellschaft, weil du weiblich bist. Lern, geh voran, wenn wir gemeinsam gehen, wenn die Frauensolidarität auch wachsen kann, dann haben wir eine Chance, dann haben wir eine Zukunft. Adveniat versucht in dem Aspekt auch das, was in der Entwicklungszusammenarbeit so als Slogan läuft, unterstützt einen Mann und unterstützt einen Menschen, aber unterstützt eine Frau, dann unterstützt du ein ganzes Dorf.
Über die Förderung von Frauen bei Adveniat und warum das so wichtig ist, darüber berichtete Magdalena Holstratner von Adveniat. Ja, und eines dieser Projekte, wo Frauen unterstützt werden, um die sich sonst wirklich niemand kümmern würde, stellen wir Ihnen gleich vor hier bei uns im Domradio. Um Frauen in Lateinamerika geht es heute Morgen hier, aber nicht nur um die großen, berühmten, jene, die durch ihren Einsatz schon mittlerweile weltbekannt sind, sondern auch um die, die im Kleinen jeden Tag Großes bewegen, ohne dass die Welt großartig davon Kenntnis nehmen würde. Und ein Beispiel dafür sind die Missionarias da Vida, die Missionarinnen des Lebens, die sich im brasilianischen Rio de Janeiro um Prostituierte kümmern, Frauen, die sonst nirgendwo anders Hilfe bekämen. Heike Sikoni berichtet.
Via Mimosa, am Rande einer großen Favela in Rio de Janeiro. Niedrige, verkommene Wohnhäuser, kleine Werkstätten, Bars. Obszöne Graffitis an den Wänden, manchmal bitter ironische Sprüche über einer Tür wie Gott ist mein Hirte und nichts wird mir fehlen, Psalm 23. Hier beginnt der Arme-Leute-Straßenstrich, in den sich normale Bürger und Touristen kaum trauen.
So weit rein bin ich noch nie gekommen, bin ich jetzt das erste Mal. Für Sie habe ich denke, wenn man jetzt meinen theologischen Sprachgebrauch zum Geschmack von Vorhölle hat, das glaube ich schon so ein bisschen.
Versucht Clemens Pfaffhausen, Länderreferent beim katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, den Lärm zu übertönen, der schon am Nachmittag aus engen, verrauchten Bars dringt. Junge und auch ältere Frauen stehen an den Eingängen, warten auf Freier. Nebenan befinden sich die Fleischhallen der Millionenstadt, in den Gestank von Tierabfällen mischen sich Zigarettenrauch, Alkohol und Schweiß.
Wie überall in diesem Gewerbe gibt es auch Gewalt, Tote, Schüsse. Ne? Es ist eine sehr harte Wirklichkeit. Ne? Wir sind in Begleitung von den Missionarias da Vida, das ist eine junge kirchliche Gemeinschaft. die versucht, Kontakt zu den Prostituierten hier herzustellen.
100 Meter abseits steht ein weißer Wohncontainer, daneben ein Dieselgenerator. Es ist eine kleine Sanitätsstation für Notfälle. Sie ist offen für jeden, der sonst keine Behandlung bezahlen kann, sagt Dr. Moses Pasigian, einer der Ärzte, die hier einmal pro Woche freiwillig und unentgeltlich Dienst tun.
Das ist der erste Vorposten vor dem Straßenstrich. Wir haben den Container gleich hier am Eingang aufgestellt, damit die Frauen wirklich kommen, sich auch trauen. Zur großen Krankenstation in der Stadt, die wir ja auch betreiben, gehen viele nicht. Auch hier sind Blutuntersuchungen möglich. Wir entscheiden dann, ob sie überwiesen werden müssen.
Der Gynäkologe kennt nicht nur die Prostituierten, er kennt auch die Bordellbesitzer. Hier herrscht ein strenges Regime, sagt er. Man achte beispielsweise darauf, dass keine Minderjährigen auf den Strich gehen. Woanders gäbe es Kinderprostitution, hier nur in Einzelfällen. Ihm seien vor allem auch die Lebensgeschichten der Frauen wichtig.
Es gibt Prostituierte, die arbeiten nur nachts, manche kommen nur am Wochenende her, viele kommen von sehr weit außerhalb, sind stundenlang unterwegs, um hier Kunden zu finden. Hier ist ein rechtsfreier Raum, hier lässt sich auch die Polizei nicht sehen. Wer hier was für die Leute tut, macht das auf freiwilliger Basis. Und wir erwarten nicht, dass von der Stadt oder der Regierung Unterstützung kommt.
Der Arzt zeigt auf den Behandlungsstuhl, auf einen Schrank mit Arznei und Kondomen. Die würden je nach Bedarf kostenlos verteilt. Jeden Tag kommen Patientinnen, Alkohol, Drogen, HIV, Geschlechtskrankheiten. Sie alle werden von der Arbeit krank.
Wir machen das schon seit Jahren. Die Leute haben Vertrauen zu mir. Wenn sie zu einem anderen Arzt gehen, werden sie mitunter wie der letzte Dreck behandelt, wie Abschaum. Aber hier wissen sie, wenn sie behandelt werden, dann wie Menschen. Sie fühlen sich würdig und geachtet.
Und laden den Arzt sogar zu sich ein, in das laute Gewühl aus männlicher Lust, Konkurrenzangst, Verzweiflung, Trunkenheit und Gewalt.
Ich kann hier überall rein. Und wenn es die Frauen wünschen, gebe ich auch kleine Kurse, wie sie sich schützen können vor Geschlechtskrankheiten, vor HIV, was es alles gibt, woran man das erkennen kann.
Fast unscheinbar hinter einem Häuserblock im Lärmschatten der Bordelle befindet sich eine kleine Kapelle. Das grün gestrichene Eisentor steht offen. Nur wenige Bänke bieten Platz zum Beten. Auf der vordersten Bank singt eine Frau leise vor sich hin. Im Nebenraum blättert eine junge Ordensschwester in einem Karton mit Karteikarten. Maribel von den Missionarias da Vida, den Missionarinnen des Lebens. Die Frau ist schmächtig. Ihr dunkles Haar ist zu einem Pferdeschwanz gebunden. Auf der hochgeschlossenen Bluse trägt sie ein Kreuz.
Unsere Arbeit verstehen wir schon als Arbeit der katholischen Kirche,
sagt Maribel. Sie mag vielleicht denken, einer geteilten Kirche. Hoch über der kleinen Kapelle bewirtet der Erzbischof seine Bischofskollegen und die Gäste aus Deutschland mit erlesenen Speisen. Von seinem Gästehaus kann man einen fantastischen Blick auf die Stadt mit dem Zuckerhut genießen. Da unten, in der Via Mimosa, leben die gottesfürchtigen Huren und selbstlosen Schwestern. Eine Kirche in zwei Welten.
Wir sind seit 5 Jahren in der Via Mimosa. Damals gab es hier überhaupt keine kirchliche Präsenz. Wir sind direkt zum Straßenstrich gegangen, dort, wo wir gerade hergekommen sind. Wir wollten die Menschen dort verstehen lernen. Die Welt scheint viel über das Leben von Prostituierten zu wissen. Deren Leben sieht aber ganz anders aus.
Man muss zu den Menschen hingehen, darf nicht warten, bis sie kommen, sagt Schwester Maribel und begrüßt Cicera, die stille Sängerin. Sie ist 51 Jahre alt und musste die Prostitution aufgeben.
Man hat festgestellt, dass ich ein vergrößertes Herz habe. Die Untersuchung hat viel Geld gekostet. Die Schwestern haben geholfen, das zu bezahlen. Weitere Untersuchungen stehen noch bevor. Also ich muss sagen, wenn mir die Schwestern nicht geholfen hätten mit den Lebensmitteln und mit der medizinischen Behandlung, dann wäre ich sicher schon tot.
Seit dem 12. Lebensjahr mache sie diese Arbeit, erzählt Cicera unter Tränen. Auch ihre Mutter war Prostituierte, sie kenne nichts anderes. Wo ihr einziges Kind abgeblieben ist, wisse sie nicht. Vor Weihnachten habe sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Kurs besucht, hat gelernt, wie man Plätzchen bäckt. Hier bei den Schwestern habe sie auch gelernt, Mitleid mit anderen zu haben. Sie sei eher der harte Typ gewesen, mit einer schönen Stimme.
Ich bin jetzt 51 Jahre. Natürlich möchte ich noch etwas anderes mit meinem Leben anfangen. Ich könnte auch nicht mehr zurück zur Prostitution gehen mit meiner Krankheit. Das wäre unmöglich. Man sagt, als Prostituierte in diesem Alter hast du nur zwei Auswege. Entweder den ganz schnellen, plötzlichen oder es tut sich eine andere Tür auf. Und das hat sich für mich ergeben. Ich möchte mit ehrenhaften Einnahmen meine Miete bezahlen können. Ich möchte glücklich älter werden.
Wie auch andere Frauen auf dem Armenstrich von Rio. Sie sollen schon bald die Möglichkeit bekommen, am Wochenende einmal auszusteigen. Eine von Adveniat mitfinanzierte Auszeit. Sie können ihre Kinder mitbringen, bekommen Essen und Trinken, sagt Schwester Maribel.
Wir haben keine allzu großen Möglichkeiten. Wir sind auf Spenden angewiesen. Wenn wir davon sprechen, dass wir mit Prostituierten zusammenarbeiten, dann schließen sich auf die Türen. Wir wissen aber auch, dass sich keiner freiwillig in die Prostitution begibt. Viele haben einfach keinen anderen Ausweg. Sie sind Mütter von 5, 6 Kindern und sie haben keine Alternative.
Cicera hat inzwischen einen kleinen Straßenhandel mit Süßigkeiten aufgemacht, außerhalb von Via Mimosa. Dafür hat sie von den Missionarias eine Anschubfinanzierung bekommen. Von dem Handel können sie vielleicht leben, sagt sie lachend und zwängt sich in die enge Bank, um weiter zu singen.
Todo diferente, que aquece o coração da gente.
Heike Sikoni war das über die Missionarias da Vida, die Missionarinnen des Lebens, die in Rio de Janeiro ein Hilfsprojekt für Prostituierte organisieren. Und das war Domradio weltweit. Informationen und alle Audios nochmal zum Nachhören, die finden Sie wie immer bei uns im Internet unter www.domradio.de. Hier geht's jetzt weiter mit meiner Kollegin Monika Weiß und den aktuellen Themen vom Tag. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Nina Rotscheid und ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche.